vom Buch Biblische Führung und Leitung. Heute das Thema Die Macht des persönlichen Vorbildes. Hebräer 13, Vers 7, da steht: Gedenkt an eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Hebräer 13, 7. Halleluja. Ja, ein starkes Wort, ein starker Vers, der auch das Wort Führer benutzt. Was ich manchmal so ein bisschen zögere zu benutzen. Ihr wisst schon, in Deutschland ist das Wort so ein bisschen verpönt. Aber es ist halt so, dieses Wort Führer, Menschen, die führen, Menschen, die vor anderen stehen, Menschen, die diese Einfluss haben, andere Menschen einflussen. Und da führen bedeutet beeinflussen, hatten wir schon öfter. Und hier gibt's ein wichtiges Werkzeug, wie wir das machen können oder quasi, wie wir ja gezwungen sind, das zu machen, weil es ist einfach so, ist eine Realität. Wir können uns nicht entziehen von der Realität und die Realität ist einfach so. Und ich fange direkt an mit diesem Beispiel, was ich hier geschrieben habe, und am besten lese ich das, weil ich denke, das ist ja sehr kompakt. Viele Menschen rauchen. Einer der Gründe dafür sind ja Bilder. Warum rauchen Menschen? Wegen den Bildern im Kopf. Bildern, die sie gesehen haben und dann sich im Kopf gebrannt haben, die sie nachahmen. Die haben ein Bild im Kopf von etwas Tolles, etwas Gutes. Das heißt, was sie meinen, ist es gut. Und denken, das muss ich nachmachen. Weil sie haben früher eine Werbung gesehen. Als sie Kind waren, als sie klein waren, als sie jung waren, haben sie eine Werbung gesehen, dass einen fitten Mann rauchend auf einem Pferd zeigte. Ja, wahrscheinlich, vielleicht erinnert ihr euch noch an so eine Werbung. Ein fitter junger Mann auf einem Pferd, irgendwo in den USA und so, eine tolle Landschaft und er raucht eine Zigarette. Und dieses Bild brennt sich in den Köpfen der Leute ein. Oder andere Werbungen, wo reiche, schöne, lachende Menschen rauchen. Und solche Bilder brennen sich in den Gedächtnis der Menschen ein. Und dies erweckt den Eindruck, dass Rauchen männlich und gesund ist. Die Werbung sagt nicht wörtlich, Rauchen ist gesund, Rauchen verschönert, Rauchen macht männlicher, Rauchen macht reich, Rauchen macht glücklich. Die Werbung sagt das nicht wörtlich, solche Sachen, weil ja solche Aussagen offensichtliche Lüge wären. Ja? Deswegen sagen die das nicht, aber sie sagt es mit Bildern. Die Bilder sagen das. Die Bilder, die Menschen, wenn die Menschen sowas sehen, bekommen sie eine Nachricht in ihren Kopf, eine Botschaft. Diese Botschaften hier, was ich hier gelesen habe, Rauchen macht schön, Rauchen macht Freude und so, das ist die Botschaft in diesem Bild. Und niemand kommt auf die Idee zu reagieren, hey, aber das ist eine Lüge. Ne? Niemand kommt darauf. Ne? Die meisten Menschen, die ich kenne, die rauchen, die sind nicht schön, die sind nicht reich, die sitzen nicht auf dem Pferd, die sind nicht fit und so. Ne? Aber die Bilder, ne, die werden übermittelt und viele Menschen, die rauchen und während sie rauchen, stellen sich vor, als wären sie auf einem Pferd oder als wären sie reich oder als wären sie lachen und so, versteht ihr? Ne? Und so erinnern wir uns an diese alte Wahrheit. Ein Bild sagte mehr als 1000 Worte. Ein Bild, das heißt, ein Bild im Kopf. Man sieht, okay, ich meine jetzt nicht nur Fotos oder Videos, sondern auch alles, was man sieht. Verhalten von Menschen zum Beispiel sind ja auch Bilder. Man sieht, wie ein Mensch etwas tut. Und das brennt sich in unserem Kopf wie ein Bild, wie ein Film. Wir christliche Führer wollen niemanden betrügen. Aber wie können wir die Macht der Bilder nutzen? Nächste Überschrift, Paulus nachahmen. Paulus nachahmen, ja, das ist die Antwort. Wir können die Macht der Bilder nutzen, indem wir Paulus nachahmen. Klingt fast wie eine Irrlehre. Und mal sehen. Ich habe ja mein ganzes Leben immer gelernt, ja, ein Christ soll demütig sein. Ziehe die Aufmerksamkeit der Leute nicht auf dich. Ja, das heißt, sei nicht stolz oder sei nicht eitel oder sei nicht, ne, nicht, versuch dich nicht zu profilieren, versuch dich nicht immer zu, dass die anderen dich merken oder dich sehen oder auffällig zu verhalten. Nein, ein Christ tut sowas nicht. Ne? Ein Angeber sein, solche Sachen sind alles für nicht für Christen. Und deswegen, wegen solche Sachen schienen mir einige Worte des Apostel Paulus seltsam. Man hat manchmal gedacht, wie? Was sagt hier der Apostel Paulus? Wie kann das sein? Er war da ja da ein Vorbild, ein Christ, ein vorbildlicher Christ. Und er sagt das hier, 1. Korinther 4, 16 und 17 oder 1. Korinther 11, 1. Zweimal im gleichen Brief. Ich lese das mal vor. So ermahne ich euch nun, werdet meine Nachahmer. Deshalb habe ich Timotheus zu euch gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist. Der wird euch an meine Wege in Christus erinnern, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. 1. Korinther 4, 16 bis 17 und 1. Korinther 11, 1. Seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Aber zweimal hier, seid meine Nachahmer, und Timotheus, der soll euch erinnern an mein Verhalten, wie ich mich so benommen habe, wie ich mich verhalten habe, und so sollt ihr euch auch verhalten, wie ich. Klingt so ein bisschen stolz, also Paulus, der hat, kann man sagen, eine gute Meinung von sich selbst. Der hat gesagt, ich bin ein Vorbild, Wow, Mann, ich bin ein ganz toller Christ, In seinen Briefen ruft Paulus klar und deutlich 9. Das muss man auf der Zunge zergehen lassen. 9-mal ruft er auf, ihn nachzuahmen. Ich habe die Verse, die Adressen genannt, damit ihr gucken könnt. 9-mal sagt er, seid meine Nachahmer, hat er gesagt. Und auch in anderen Texten, wie hier 1. Korinther 2 oder 6 und 7 und 8 und 9, sagt er das nicht direkt, sondern mehr so indirekt. Er erzählt, ich habe dies und das und das, jenes gemacht und so, und das war toll und das ist etwas Gutes, bitte tut das auch, auf sich selbst als Beispiel. Es klingt vielleicht stolz, wenn jemand sich hinstellt und sagt, nehmt mich als Vorbild. Stellt euch das mal vor. Der Pastor eurer Gemeinde sagt am Sonntag während der Predigt oder irgendwann, Leute, ich bin ein ganz toller Christ. Gut wäre, wenn ihr alle so gute Christen wärt wie ich. Stellt euch das mal vor. Das wäre so. Nicht alle würden das verdauen. Oder würde hochkantig rausgeworfen von der Gemeinde. Aber für Paulus ist die Kraft des Vorbildes so selbstverständlich, dass er das immer macht. Hat noch ein paar andere Texte, hier Römer 7, 1. Korinther 9, Galater 1 und Kapitel 1 und 2. Er macht das die ganze Zeit, zu erzählen, was er so macht, was er gemacht hat. Und das zeigt, Leute, guck mal, das habe ich alles für Gott gemacht, das habe ich alles für Jesus gemacht und das ist toll. Da gibt's Gründe, warum er das getan hat. Es hat lange gedauert, damit ich das verstanden habe. Manchmal hat gesagt, dass er ausgepeitscht wurde, dass er verfolgt wurde, dass er Schiffbruch erlitten hat, dass er ins Gefängnis geworfen wurde, auch um zu sagen, Leute, guck mal, wie viel ich für Jesus gelitten habe. Das ist ja ein Beweis, dass ich ein Vertreter Jesu bin, weil ich ja bereit bin, für ihn zu leiden. Ist ja ein starkes Argument auch. Die falschen Apostel und Propheten, die waren ja nicht so mutig. Wenn es eng geworden ist, wenn es gebrannt hat sozusagen, sind sie abgehauen. Und das war ein Beweis, dass sie nicht wirklich zu Jesus standen, nicht wirklich Jesus geliebt haben, nicht wirklich Jesus vertreten haben. Aber Paulus wusste, dass die meisten Menschen weniger über die verbale Schiene lernen, sondern viel leichter aufnehmen, was sie sehen. Ganz wichtig, Ganz wichtig, so dass die Lehrer, wenn sie hier Lehramt studieren, wenn sie, oder Pädagogik, wie das heißt, dann lernen sie, wie Inhalte, die Stoffe den Kindern nahebringen. Und dann werden sie sicher lernen, ne, dass man ja nicht nur hier da vor den Schülern steht mit einem Buch und sagt, bla 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 bla, eine Stunde lang. Ne, das heißt, nach 2 Minuten oder nach, ich weiß nicht, 20 Minuten irgendwann schläft der Schüler ein. Ne? Irgendwann. Einige nach 2 Minuten, andere nach 20 Minuten. Deswegen nutzen die Lehrer hier auf der Tafel zu schreiben oder viele andere Methoden, ne, um zu erklären, besser zu erklären. Das heißt Bilder, Sachen, die man sieht, sei es hier geschrieben auf der Tafel oder ein Foto. Durch Bilder lernen wir leichter zu kapieren, was der Lehrer meint. Und das wusste Paulus. Und er wusste auch, dass ja damals 95% der Bevölkerung waren Analphabeten, Menschen, die nicht lesen und schreiben konnten. Heute sind es vielleicht 5% oder 10% der Bevölkerung in Deutschland, die nicht lesen und schreiben können, die es verlernt haben. Aber damals war es umgekehrt, war 95%. Das heißt, von 20 Menschen nur einer konnte lesen und schreiben. Und deswegen diese Sache, ne, verbale Schiene. Wie viele Menschen sind in der Lage, hier zuzuhören, einen Vortrag oder eine Predigt mit 8 Punkten nach Hause zu kommen und dann sagen, liebe Frau, der Pastor hat über 8 Punkte heute geredet und die Punkte sind folgendes: Nummer 1 so und so, Nummer 2 so und so, Nummer 3 so und so, 4 so und so, 5 so und so, 6 so und so. Versteht ihr? Wer ist in der Lage, das zu machen? Niemand. Oder ganz, ganz wenige sind in der Lage, das zu machen. Ein Pastor hat mal gepredigt, vor 40 Jahren oder 30 Jahren habe ich so eine Predigt gehört, wo ein Pastor gesagt hat, der mittlere Mensch ist in der Lage, sich 3 Sachen zu merken in einer Predigt. Maximal 3 Sachen zu merken. Und er hat so als Beispiel genannt, wenn meiner Frau bittet, dass ich zum Supermarkt gehe und mir 4 Sachen nennt, dann komme ich immer mit nur 3 zurück. Das 4. habe ich immer vergessen. Ne? Okay, heute kann man Listen schreiben auf Papier oder auf dem Handy oder so. Aber das Prinzip dahinter, wie viel kann man aufnehmen im Kopf nur durch Hören? Das ist die Frage. Und okay, heute haben wir die Bibel. Wenn wir vielleicht vergessen, was der Pastor gesagt hat, dann kommen wir nach Hause und sagen, okay, der Pastor hat gepredigt über den Text, hier Philipper Kapitel 2 oder so, dann schlage ich mal die Bibel schnell mal wieder auf und lese das. Ne? Aber damals hatten die Leute ja keine Bibel. Das, ne, gab's den Druckverfahren gab es noch nicht. Vor 2000 Jahren. Und deswegen nutzt Paulus stark diese Sache. Guckt, wie ich mich verhalte. Schaut, wie ich mich verhalte. Das ist ein Vorbild für euch. Ein Beispiel für euch. Wie ihr euch verhalten sollt, als wenn ihr Christen sein möchtet. Ne? Die wenigsten würden das heute tun. Aber lasst uns darüber nachdenken. Ne? Im Prinzip, das Prinzip gilt weiter. Und ich habe hier ganz groß so geschrieben in Kästchen. Diese Kästchen sind dazu gedacht, damit ihr das, ne, doppelt oder dreifach euch konzentriert, das zu lesen, langsam zu lesen und versuchen, das hier zu kapieren. Wie gesagt, wenn ihr jetzt 3 Sachen nach Hause nehmt, wenn ich euch morgen frage, was erinnerst du dich von der Schulung gestern, ne, vielleicht wäre das hier eine der Sachen, ne? Oder weil ihr merkt schon, meistens haben meine Schulungen 3 Punkte. 3 Punkte. Punkt Nummer 1 war hier Paulus nachahmen. Punkt Nummer 2, bin ich ein Vorbild. Das heißt, diese große, wo die Schrift so größer ist, versteht ihr hier, mittig und groß, das sind ja Punkte. Versucht ihr meistens so 3 Punkte zu machen, genau deswegen, damit ihr 3 Sachen nach Hause nehmt. Und deswegen sind ja auch immer 3 Fragen. Am Ende der Lektion, jede Frage bezieht sich auf einer dieser Punkte. Versteht ihr? Es ist ja nicht umsonst, dass es so ist. Und diese Aussage in diesem Kasten, du bist das einzige Evangelium, das die Ungläubigen lesen. Okay, du bist ja kein Buch oder so, aber jetzt im übertragenen Sinn. Du liest das Evangelium, du schlagst die Bibel auf. Aber welches Evangelium lesen die Ungläubige? Die lesen ja nicht die Bibel. Deswegen bist du das einzige Evangelium, das die Ungläubige lesen. Deswegen ist es wichtig, wie wir uns verhalten, wie wir uns benehmen. Was sehen die Menschen in uns? Nur durch unser Verhalten, die Art, wie wir reden, wie wir mit den Menschen umgehen und so weiter. Ne? Menschen tun, was sie sehen. Es ist so, Menschen tun, was sie sehen. Deswegen machen die meisten Menschen ja auch Ausbildung, nur die wenigsten studieren. Weil beim Studium geht es sehr viel um diese verbale Schiene, um Lesen und Hören. Aber die meisten Menschen, die haben da ihre Probleme mit solchen Sachen. Und in der Ausbildung geht es sehr viel mit hier sehen, handeln, mit der Hand, tun, schrauben und so. Und alles, was man tut. Der Meister, der macht irgendetwas und der Lehrling, der guckt zu, sieht und macht das nach. Durch Sehen. Menschen tun, was sie sehen. Und genau darum geht es auch im Evangelium. Wenn der Pastor einer Gemeinde nicht betet, zu Hause die Bibel nicht liest und immer zu spät kommt zum Gottesdienst und so weiter und so weiter. Das heißt, dann haben die Leute dann ein schlechtes Vorbild. Wenn die Gemeindemitglieder dann nicht beten oder die Bibel nicht lesen oder so, dann kann der Pastor sich nie beschweren. Oh, warum? Guck mal. Das heißt, Vorbild. Ganz am Anfang habe ich ja das Wort Nachahmen benutzt. Viele rauchen, einer der Gründe dafür sind Bilder, die die Menschen nachahmen. Und jetzt kommen wir wieder zu diesen zwei Wörter. Bilder und Nachahmen, nur ich benutze hier Vorbild, Vorbilden. Toll, dass in der deutschen Sprache das Wort Vorbild gebaut ist mit Vor und Bild. Das heißt Bild, was man nachahmt, was man guckt, was man sieht, was man im Kopf hat. Warum haben wir ein Problem mit dem Gedanke, wir sollten sagen, seid meine Nachahmer? Ich habe ein Problem damit, wenn Paulus zu mir kommen würde und sagen, Rolf, hör mal zu, geh in deine Gemeinde und sag, seid meine Nachahmer, dann hätte ich da mein Problem. Aber Paulus hatte kein Problem. Und er schreibt auch über andere, hier in Philipperbrief auf der nächsten Seite, werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Das heißt, er sagt nicht nur, guckt auf mir, aber guckt auf alle anderen, die so leben wie ich. Er sagt nicht, dass er, Paulus, das einzige Vorbild ist, was es gibt. Nein, er sagt, es gibt andere Menschen, die auch so leben wie ich, heilig. Er meint jetzt in diesem Sinne, heilig, korrekt, nach der Bibel. Es gibt auch andere. Und auch der Hebräerbrief, was wir ganz am Anfang gelesen haben. Gedenkt an eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Schaut auf das Ende ihres Wandels und ahmt ihnen ihren Glauben nach. Das ist auch mehrere. Gedenkt an eure Führer. Es steht nicht gedenkt an den Apostel Paulus, sondern an eure Führer. Das heißt Gemeindeleiter, Pastor oder wie das heißt, Ältesten. Gedenkt an ihnen, guckt, wie sie leben und ahmt ihren Glauben nach oder ihren Wandel. Ihren Wandel, weil hier steht, schaut das Ende ihres Wandels. Es geht um Handlungen, die Art, wie sie leben, nicht nur Glaube im Sinne von, guck mal, wie schön er betet oder so, sondern wie er sich verhält in sein Leben, in seine Geschäfte, mit seinen Mitmenschen, wie er sich bezieht zu seiner Familie und so weiter, wie er die Menschen behandelt und so. Darum geht es. Die nächste Überschrift, ist ein bisschen komisch. So wie du möchte ich sein, oder vielleicht auch nicht, Hast du schon mal diesen Satz gehört? So ein Mensch wie du möchte ich sein? Hast du diesen Satz schon einmal gehört? Und das war ja für mich mega peinlich, die Male, die ich so einen Satz gehört habe. Ich habe schon ein paar Mal diesen Satz gehört. Und ich lese mal den nächsten Satz. Die Heuchler würden sich vor so etwas geehrt fühlen. Die Ehrlichen aber würden denken, wenn er mich besser kennte und meine Fehler und Grenzen kennte, würde er dies nicht sagen. Wenn jemand kommt und sagt, so ein Mensch wie du möchte ich sein, dann denke ich, oh, ich habe doch so viele Fehler, ne? Ich habe noch so viele Begrenzungen, mir fehlt noch ein Stück, damit ich ja ein perfekter Christ bin und so, ne? Aber die Menschen da draußen, die nur sehen, wie wir uns verhalten, wie wir uns benehmen, die nur das sehen, die, ne, die denken, wir sind perfekt. Die denken, wir sind perfekt. Und deswegen sollen wir sie auch nicht enttäuschen, sagen, ah, weißt du was, ich bin ein ganz großer Sünder. Weil das würden sie nicht verstehen. Weil ich weiß, dass ich ein großer Sünder bin. Wie viele Sachen ich falsch mache. Ich weiß das. Aber wenn ich einem Ungläubigen sage, ich bin ein großer Sünder, dann denkt er, dass ich hier Ehe breche, dass ich meine Frau schlage oder dass ich stehle oder sowas. Ne? Aber das ist dann falsch. So ist das nicht. Wenn ich sage, ich bin ein größer Sünder, meine ich, okay, ich habe da ein paar Gedanken oder ich mir rutscht manchmal hier eine Sache raus, wo ich dann später merke, das war gar nicht so, das war nicht, gar nicht 100% die Wahrheit oder sowas, versteht ihr? Dann rutscht mir irgendwas aus und dann denke ich, oh, weißt du was, das war gar nicht so, das war nicht perfekt und so, ne, versteht ihr? Aber das ist ja nichts im Vergleich, was so die Menschen da draußen sich vorstellen unter dem Satz, ich bin ein großer Sünder, ne? Die Heuchler, die Pharisäer, die würden sagen, toll, ja, weißt du was, ne? Du hast hier was erkannt, ne? Dass ich ein Vorbild bin. Wenn jemand so denkt, okay, der ist ein Heuchler, der ist hundertprozentig ein Heuchler. Deswegen, wenn wir so einen Satz hören, ne, okay, dann müssen wir denken, okay, ne, ja, ich bin ja noch kein perfekter Christ. Aber es geht ja darum, Paulus sagt ja, ahnt mich nach. Das heißt, ihr habt ein Vorbild. Ein korrekten Mensch zu sein, ein Mensch, der nicht lügt, ein Mensch, der ehrlich ist, ein Mensch, der sich bemüht, die Wahrheit zu verbreiten und so weiter. Ne? Alles, was so das Evangelium, das Paket Evangelium beinhaltet. Abraham, Moses, Petrus und Paulus und viele, viele andere Männer und Frauen der Bibel, die hatten ja auch ihre Fehler und Grenzen, aber trotzdem haben sie sich von der Menge abgehoben, das heißt von den Ungläubigen. Die haben sich abgehoben, die waren bessere Menschen. Entschuldigung, wenn ich jetzt dieses Wort benutze. Die waren heiligere Menschen. Die anderen haben es gemerkt, dass Abraham, dass Moses, dass Petrus, dass Paulus, dass die Apostel und so, die waren einfach, ne, die haben sich korrekter verhalten als die Normalos, ne. Und deswegen haben viele Menschen sie bewundert. Oh, guck mal, ne? Der Abraham, ne? Guck mal, Moses und so weiter, ne? Trotzdem würden viele Menschen heute sagen, wie Abraham oder wie Moses oder wie Petrus oder wie Paulus möchte ich gerne sein. Versteht ihr? Ich glaube, viele Menschen würden sagen, wie Abraham möchte ich sein. Wie Moses möchte ich sein. Viele Menschen würden das sagen. Aber wenn du jetzt einen Weg hättest, dich transportieren in die Zeit und zu Abraham gehen und fragen, Abraham, ja, so einer wie du möchte ich werden, ne? Dann würde Abraham sofort sagen, so ein fehlerhafter Mensch wie ich, nein, bitte tu das nicht, ne? Versteht ihr? Weil er ja demütig war. Ich habe ja Predigten gehört von einem sehr berühmten Prediger in Brasilien, der erzählt von seiner Bekehrung, der Zeit nach seiner Bekehrung, was er so gemacht hat, auf dem Weg, einen berühmten Prediger zu werden. Das heißt, es geht ja nicht darum, dass er berühmt ist, aber dass er einen guten Prediger werden möchte. Dann hat er das erzählt, dass er diese Wahrheit verstanden hat. Wenn man wachsen will, wenn man was lernen will, dann muss man sich den Menschen nähern, die uns was beibringen können, die mehr wissen als wir, versteht ihr? Wenn wir immer nur Kontakt haben mit Menschen, die weniger wissen als wir, dann wird ihr nichts lernen. Wenn wir immer nur Kontakt haben mit Menschen, die mehr Probleme haben als wir, dann werden wir uns nicht verbessern. Okay, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Das heißt, wir sollen Kontakt haben mit vielen Menschen, die Probleme haben, um sie zu helfen und so weiter. Aber wir sollen auch Kontakt suchen mit Menschen, von denen wir was lernen können. Die heiliger sind als uns oder die Bibel mehr kennen als wir, damit wir was lernen. Ich habe schon öfter den Satz benutzt, Evangelisieren ist, Menschen einzuladen zu werden wie wir. Und als ich einmal diesen Satz gesagt habe, dann war die Reaktion von einigen Brüdern, sagt, nein, so ist das nicht, nein, das wollen wir in keinen Fall. Ne? Ja klar, weil die glaubenden Christen, die denken, ja, aber ich bin so, ne, ich habe noch so viele Macken und so. Ne? Aber darum geht es, dass die Menschen zu Jesus gehen, wie wir mit Jesus wandeln und so wie Jesus uns vergibt, uns heilt, uns heiligt, uns lehrt, uns führt, uns Freude schenkt, sollen diese Menschen genau das gleiche Erfahrung, die Vergebung, den Heiligen Geist, die Kraft, den Trost und die Führung und Leitung, alles, was Jesus so macht. Deswegen denke ich, dass dieser Satz stimmt. Evangelisieren ist, Menschen einzuladen, zu werden wie wir. Und dann kommen wir immer wieder zum gleichen Punkt zurück, zu werden wie wir. Wir sollen Vorbilder sein. Klingt jetzt schlimm, wenn ich soll ein Vorbild sein. Ja, diese Schulung ist ja, zielt ja auf Menschen, die schon länger im Glauben sind. Frisch Bekehrten, die sollen ja keine Vorbilder sein. Noch nicht. Die haben noch viele, zu viele Macken. Aber nach Monate oder Jahre, wo man Jesus folgt, irgendwann muss man zu diesem Punkt kommen, wo man sagt, okay, jetzt ist das, ne, der grobe Schliff wurde jetzt gemacht, ne? Jetzt ist ja nur der feine Schliff. Das merken die anderen Menschen nicht, diese Macken, die wir selber kennen von uns selbst, aber die anderen Menschen, die sehen das nicht. Das heißt, Menschen wie Abraham, Moses, Jesus, Paulus und andere, die konnten sich als Vorbilder hinstellen, weil sie etwas zu bieten hatten, ihre besondere Beziehung zu Gott, ihr besonderes heiliges Lebensstil, ihr Gebetsleben und ihre Liebe und so weiter. Die hatten etwas. Und leider gibt es zu viele Menschen, die das aus dem Fleisch heraus machen. Die sagen, ich will ein Vorbild sein. Ich will berühmt sein. Ich bin die geeignetste Person, um einen Pastor zu sein. Und so. Es gibt zu viele Menschen, die sowas von sich denken. Ich bin der perfekte Mensch, um hier ein Evangelist zu sein oder eine Berühmtheit zu sein. Weil guck mal, ne, ich bin so schön, ich bin so perfekt, ich kann gut reden, ich kann gut mit Menschen umgehen, ich bin charismatisch, ich kann gut reden und so weiter. Ich bin ein perfekter Mensch, um ein Vorbild zu sein. Und genau diese Menschen, ne, sind nicht geeignet. Nicht geeignet, weil sie nur auf Äußerlichkeiten schauen, wie sie schön sind, wie sie schön reden können und so weiter. Nur die Schale ist schön, aber innerlich haben sie nichts zu bieten, haben sie keine Grundlage. Ich weiß nicht, wie jetzt Abraham, Moses und Paulus ausgesehen haben. Wahrscheinlich haben sie hässlich ausgesehen, Entschuldigung, wenn ich so sage. Die hatten ja keine Nivea-Creme, ne, um sich hier einzukremen oder so, ne, und immer durch die Wüste gelaufen. Ihre Haut war ja nicht, ne, straff und ölig oder so, aber sie hatten was in ihr Herzen, was sie anbieten konnten. Ein Vorbild, ein innerlicher Vorbild in ihrer Seele, in ihrem Geist, die Beziehung zu Gott. Und sowas Ähnliches, ne, ist auch der Fall von Hudson Taylor. Hudson Taylor, der Doktor Howard Taylor, der war ja der Sohn von, oder einer der Söhne von Hudson Taylor, beschrieb im Buch Das geistliche Geheimnis Hudson Taylors, hat eine Erfahrung erzählt, die er auf eine Reise mit seinem Vater durch China gemacht hat. Er schreibt, es war für Hudson Taylor in seinem wechselhaften Leben nicht leicht, Zeit für das Gebet und Bibelstudium zu finden. Doch wusste er, dass es schon äußerster Wichtigkeit war. Sehr wohl erinnern sich die Schriftsteller dieses Buches, wie sie mit ihm Monat für Monat durch Nordchina reisten, auf Karren und Schubkarren und nachts in armseligen Gasthäusern. Oft pflegten sie, wenn nur ein einziger großer Raum für Kullis, das heißt für diese Tiere, ne, und Reisende zugleich vorhanden war, eine Ecke für sich und eine für ihren Vater mit irgendwelchen Vorhängen abzutrennen. Und dann, nachdem der Schlaf die meisten übermannt hatte und etwas Ruhe eingekehrt war, hörten sie, wie ein Streichholz angestrichen wurde und sahen das Flackern eines Kerzenlichtes, das davon sprach, dass Hudson Taylor, so müde wie er auch war, über der kleinen Bibel saß, die er immer zur Hand hatte. Die Zeit von 2 bis 4 Uhr morgens nahm er sich zum Gebet. Das war eine Zeit, in der er sicher ging, in seinen Harren auf Gott nicht gestört zu werden. Das flackernde Kerzenlicht hat uns mehr bedeutet als alles, was wir über Gebet im Verborgenen gehört oder gelesen hatten. Es bedeutete Realität, nicht Predigen, sondern Praxis. Hier wieder so, ne? Jemand, der etwas bieten konnte. Der nicht gesagt, Leute, guck mal, ihr müsst 2 Stunden am Tag beten oder so, ne? Die Menschen haben gesehen, dass er von 2 Uhr morgens bis um 4 Uhr morgens die Bibel gelesen hat und gebetet hat. Die Menschen haben das gesehen. Und das war mehr als eine Predigt. Okay, jetzt könnt ihr sagen, toll, ne? Paulus hat gesagt, seid meine Nachahmer. Aber dann in Korinth ist hier ein Feuer ausgebrochen, im übertragenen Sinn. Weil einige haben gesagt, guck mal, wir ahmen Paulus nach. Dann kam andere, aber unser Vorbild ist Petrus, Kephas, ne? Ist Petrus. Petrus ist der Beste. Was er tut, ist perfekt. Und dann kam andere und haben gesagt, nee, da gibt's noch einen anderen, der heißt Apollos. Was der tut, seine Lebensweise, das ist für uns ein Vorbild, ne? Und dann musste Paulus schreiben, sagen, Leute, hört auf damit, ihr habt alles falsch verstanden. Und hier kommt, ne, der Vers, was ich am Anfang gelesen habe, 1. Korinther 11, 1, wo ich so der zweite Teil ein bisschen leiser gelesen habe, weil jetzt möchte ich es betonen, seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Muss Paulus sagen, Leute, wenn ich sage, seid meine Nachahmer, dann meine ich nicht, dass ihr mich als Vorbild haben sollt, sondern dass ich ja nur auf Jesus zeige. Wenn ihr auf mich schaut, dann müsst ihr in mir Jesus sehen. Und das ist das Ziel. Ihr sollt lernen, Jesus nachzuahmen. Und deswegen bin ich hier, um euch das beizubringen, wie man Jesus nachahmt. Nicht Paulus oder Petrus oder Apollos, sondern diese Menschen, die sind ja, ne, die zeigen nur auf Jesus. Jeder von denen zeigt nur auf Jesus. Und wenn man nur auf Paulus guckt oder nur auf Petrus, nur auf Paulus, das ist Götzendienst. Und heute kannst du ja jeden anderen Namen draufschreiben. Da gibt's Leute genug, Pastoren, Prediger oder Sektengründer genug, die sagen, ich, ne, bin euer Vorbild, ne? Die nicht auf Jesus zeigen, die nicht sagen, Leute, ich bin euer Vorbild, weil damit ihr lernt, Christus, ne, nachzuahmen, nein, sagt, ich ahmt mich nach, nur mich, ne? Ich bin, ne, das Ziel eurer Nachahmung. Das ist falsch. Okay, jetzt kommt so diese Kette, eine Kette. Ne? Wenn viele Vorbilder sind, dann wird auch die Gemeinde ein Vorbild. Sehr interessant. Wenn ja viele Menschen in der Gemeinde das tun, vorbildliche Christen sind, ne, dann kommt es dazu, dass Paulus sagt, guck mal, diese Gemeinde ist nachahmungsfähig sozusagen. Ist ein Vorbild einer Gemeinde. Interessant, wie diese 2 Verse hier verknüpft sind. 1. Thessaloniker 1, 6 bis 7 und 1. Thessaloniker 2, 14. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes, so dass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn ihr, Brüder, seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa in Christus Jesus sind, weil ihr dasselbe erlitten habt von euren eigenen Volksgenossen, wie sie von den Juden. 1. Thessaloniker 2,14. Es ist so eine Kette. Das heißt, diese Gemeinde, die Thessaloniker, die waren Nachahmer von Paulus. Und weil sie so gut Paulus nachgeahmt haben, wurden sie zu Vorbilder für andere Gemeinden. Ne? Interessant, wie das so ist. Halleluja. Hier möchte ich eine Klammer machen. Nur ein Bibelvers, ohne Text. Aber die Überschrift sagt schon alles. Auch junge Christen können Vorbilder sein. 1. Timotheus 4,12. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandeln, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. 1. Timotheus 4,12. Ganz wichtig, man denkt so an Vorbilder. Okay, sehr alte Pastoren, sehr erfahrene Pastoren, die die Bibel in- und auswendig kennen und so weiter. Ganz toll. Ja, so ist es. Ne? Ich selber gucke hier Predigten von einigen Pastoren, die über 70 Jahre alt sind oder über 60. Ne? Die haben viel Erfahrung gesammelt. Aber hier sagt Paulus, niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei ein Vorbild. Ganz wichtig. Paulus lädt den Timotheus ein. Timotheus soll nicht denken, ja, ich bin jung, bin sowieso kein Vorbild, deswegen egal. Nein, sei ein Vorbild. Bemühe dich, korrekt zu wandeln, liebvoll zu sein, erfüllt mit dem Heiligen Geist zu sein, starker Glaube zu haben und in der Keuschheit zu wandeln. Das heißt, weil er Single war und wir wissen, Singles sollen in der Keuschheit leben. Eine Einladung, was Paulus zu Timotheus schreibt. Und zuletzt, letzte Überschrift, die dritte Überschrift, wie gesagt, lehren und leiten durch Vorbild. Ja, ich möchte nicht die Schulung schließen, ohne das Thema Leitung wieder aufgreifen. Okay, alles hat mit Leitung zu tun. Vorbild, Leiter sollen Vorbilder sein. Ohne Wörter würde eine Schulung, wie zum Beispiel Jesus oder Paulus, nicht funktionieren. Jesus war ein Lehrer, Paulus war ein Bibellehrer und dafür brauchten die Wörter. Normal in der Schule, kein Lehrer kann lehren ohne Wörter. Geht nicht, funktioniert nicht. Ne? Aber das Verhalten, das Vorbild zeigt, was der Lehrer ist mit den Wörtern in der Praxis meinen. Es macht sie greifbar, lebendig, greifbar. Ne? Das heißt, wenn der Apostel Paulus sagt, Leute, liebt euch oder so, ne? Und nach dem Gottesdienst geht er hin und beschimpft die Leute und oder streitet oder redet Unsinn und so, ne? Dann werden Leute sagen, in der Predigt hat er eines gesagt und hier im Alltagsleben macht er ganz was anderes, ne? Deswegen als christliche Prediger, die Art, wie wir uns verhalten, muss ja das zeigen, was wir gepredigt haben. So verstehen wir Philipper 4,9. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Was sollen die Philipper tun? Das, was sie gelernt und gehört und an Paulus gesehen haben. Ganz zusammengefasst. Nicht nur was die Prediger sagen ist wichtig, sondern auch wie sie leben. Ja, klingt so ganz offensichtlich. Ja, ein Pastor, ein Prediger muss doch eigentlich leben. Aber in vielen Gemeinden, in vielen Kreisen ist das ja gar nicht so selbstverständlich. In einigen Kreisen, ich kenne einige Gemeinden, wo die Pastoren so leben, schlimmer als die Ungläubigen, Kirchen oder so, Ihr wisst schon, was ich damit meine, Landeskirche und sowas, Aber für glaubende Christen ist das selbstverständlich. Das, was der Prediger predigt, muss auch stimmen. So soll er auch leben. Ist logisch. Es gibt ja dieses Sprichwort, Dieses Sprichwort, berühmtes Sprichwort, wodurch man die Heuchler belächelt, Tue, was ich sage, nicht, was ich tue. Das ist so dieses Sprichwort. Niemand sagt das. Tue, was ich sage, nicht, was ich tue. Oder sehr selten habe ich schon jemand gehört, das so wirklich so sagen es so, so wirklich meinen, ne? Tue, was ich sage, nicht, was ich tue. Aber das ist, ne, dadurch belächeln wir ja die Heuchler, weil die immer sagen, tue das, so jene, sei heilig und so. Und die selber, ne, gar nicht, ne, oder so. Wie Jesus über die Pharisäer erzählt hat, ihr, ne, bindet schwere Lasten auf die Menschen und wollt selber diese Lasten nicht einmal mit dem Finger berühren. Damit hat er genau das gesagt. Die Pharisäer, die haben immer gesagt, Leute, ihr müsst heilig sein, ihr müsst dies halten, dieses Gebot halten, das andere Gebot und so weiter. Und selber haben sie immer versucht, sich daraus zu ziehen, aus allen möglichen Gebote durch Tricks. Ne? Tricks haben sie gehäuft, um die Gebote Gottes, kann man sagen, drumherum zu gehen. Lehre reicht nicht immer. Wir sollen alles sagen, sollen alles lehren. Jesus hat gesagt, lehrt sie alles tun. Wir sollen sagen, Leute, seid heilig, gehorcht, sagt die Wahrheit, ne? Tut keinen Ehebruch und so weiter. Wir sollen das alles sagen, aber oft ist das irgendwie, hat das manchmal nicht genügend Kraft, sage ich mal so. Das Vorbild redet lauter. Hier habe ich wieder so einen Satz in einem Kästchen geschrieben, was ihr euch stark merken solltet. Was du tust, klingt so laut, dass ich nicht hören kann, was du sagst. Verstehst du? Das ist auch so ein berühmter Satz. Eine weltliche Wahrheit, ne, die ja in Fällen von christlicher Leiterschaft sehr nützlich ist. Was du tust, klingt so laut, dass ich nicht hören kann, was du sagst. Wenn Prediger nicht das leben, was sie predigen, ne, dann kein Wunder, wenn die Menschen das auch nicht folgen. Lass uns schließen hier mit dem letzten Abschnitt. Zurück zum Thema Werbung. Viele sind heute treue Christen, weil sie jemand in der Vergangenheit gekannt haben, der ein gutes Vorbild war, wovon man sagen kann, so wie er will ich werden oder so wie sie will ich werden. Die Welt braucht Vorbilder. Sei ein Vorbild. Sich zu einem vorbildlichen Christ zu entwickeln, kostet einen gewissen Preis. Bist du bereit, ihn zu zahlen? Ja, so ist das. Das heißt, ich habe einige Vorbilder in meinem Leben. Menschen, wo ich sagen kann, so wie der, so wie die, möchte ich sein. Der hat mir etwas beizubringen. Der hat etwas in sein Wesen, wovon ich mehr brauche oder wovon ich noch nichts habe oder wovon ich noch mehr brauche, wovon ich lernen muss. Und hoffentlich irgendwann hörst du, dass jemand sagt, so wie, ne, jetzt kannst du hier deinen Namen reinschreiben, so wie er möchte ich sein. Dass jemand sagt, ne, so wie, egal wie du heißt, möchte ich sein. Wenn jemand so sagt, ne, zum Beispiel als noch vor 20 Jahren war ich Gemeindeleiter in einer Gemeinde und dann hat ein junges Mädchen gesagt, ich will Theologie studieren. Und das war ja total so offensichtlich vom Zusammenhang her, weil diese Familie sehr befreundet war mit uns und unsere Arbeit bewundert hat. Ja, und das sowas zu hören ist, wie kann man sagen, ist so eine Ernte sozusagen. Man merkt, man hat geerntet. Und jemand sagt, das will ich auch machen. Sowas ist gut. So ein Mensch zu sein, ist gut. Klingt ein bisschen, ne, stolz, sowas zu sagen. Aber so ist es. So ist die Realität. Wenn junge Menschen sich entscheiden, Theologie zu studieren oder Pastor zu werden, weil sie ja einen tollen Pastor kennengelernt haben. So will ich werden wie er. So möchte ich werden. Versteht ihr? Ne? Und das ist gut, wir brauchen mehr Gemeindeleiter, mehr Pastoren. Und deswegen brauchen wir auch mehr Pastoren, Gemeindeleiter, Prediger, Älteste, wo andere sagen können, oh, wie er möchte ich auch werden. Weil dann werden wir in Zukunft mehr davon haben. Wenn Leute sagen, so will ich werden, Halleluja. Ne, aber da gibt es dieser Preis, dass man dann auch korrekt lebt, dass man ein Vorbild ist, dass man, ne, ein tiefes Gebetsleben führt, dass man eine enge Beziehung zum Herrn führt, dass man viel die Bibel studiert und so weiter. Bist du bereit, diesen Preis zu zahlen? Ich lese noch die drei Fragen, die wir noch besprechen werden. Erste, würdest du sagen, seid meine Nachahmer? Fragezeichen. Nummer zwei, willst du Menschen einladen zu werden wie du? Fragezeichen. Und Nummer drei, wäre es nicht toll, irgendwann zu erfahren, dass jemand in dir einen Vorbild gesehen hat? Fragezeichen. Amen. Halleluja, Gott segne euch.